Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Gibt es Menschen, die dich beeindrucken? Also mich beeindrucken immer wieder Menschen aus der Geschichte und auch aus dem aktuellen Zeitgeschehen. Ich bin nicht derjenige, der ein Star-Kult betreibt. Und dennoch beeindruckt es mich, wenn zum Beispiel Herbert Grönemeyer am Keyboard völlig schnörkellos zum Abschluss seines Konzertes »Der Mond ist aufgegangen« vor der ausverkauften Schalke Arena zelebriert und damit die Massen mit sich reißt. Mich beeindrucken Geschichten aus dem Dritten Reich, als Menschen bis in den Tod hinein ihren Glauben treu blieben und damit zum Trost und zur Stärkung vieler vermeintlich schwächeren Menschen wurden. Als Beispiel nenne ich jetzt Dietrich Bonhoeffer, der uns in seinen schwersten Stunden das Lied »Von guten Mächten wunderbar geborgen« hinterließ. Oder gehen wir in unser aktuelles Gemeindegeschehen. So beeindrucken mich immer wieder so Menschen wie zum Beispiel Joachim, der Texte liest und diese auch versteht, während ich diese dreimal lese und immer noch nicht begreife. Er lehrt uns, was er liest, und ich profitiere davon. Oder eine Edith, die unbekümmert auf Fremde zugehen kann und damit Menschen die Tür zu Jesus öffnet. Und das nur, um einige Beispiele zu nennen. Und der Strauß der Menschen, die mich immer wieder beeindrucken und beeindruckt haben, ist riesig groß. Und ich meine, wir sind ja hier unter uns, dann darf man sowas schon mal aussprechen. Und so hat jeder und jede von uns Menschen, die sie oder ihn beeindrucken. Jesus ist auch beeindruckt von einem Menschen. Jesus ist beeindruckt von einer armen Witwe. Und das lesen wir in Markus 12, die Verse 41 bis 44. Und Jesus setzte sich gegen den Gotteskasten und schaute, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein, die machen einen Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprachen zu ihm: Diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt, denn alle, die eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut alles, was sie hatte, ihre ganze Nahrung eingelegt. Jesus ist also beeindruckt von einer armen Witwe. Eine Frau, die zunächst zum Rand der Gesellschaft gehört. Kein Mann bedeutete damals auch kein geregeltes Einkommen. Und wenn wir arme Witwe hören, denken wir immer gerne an eine arme, alte Frau. Ein wenig nachgedacht, denke ich eher, eine arme junge Mutter, die ihre Kinder versorgen muss. Ihre Kinder sind wahrscheinlich noch nicht so weit, dass diese arbeiten und sie versorgen können. Also eine Frau, die mit sich selbst beschäftigt ist und scheinbar der Gesellschaft eher nur zur Last als zur Unterstützung dient. Sie ist ein Mensch, die Jesus beeindruckt und dessen Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und nicht aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten, sondern aufgrund dessen, wie sie handelt. Aufgrund dessen, wie ihr Herz ausgerichtet ist. Heute lasse ich übrigens den Spruch: Höre auf dein Herz statt auf deinen Verstand, denn es schlug schon, bevor du denken konntest. Rationell ist dieser Spruch sinnfrei, aber irgendwie auch ansprechend fürs Herz, oder? Ja, und so hat Jesus vermutlich damals im Vorhof der Frauen im Tempel gesessen und Menschen beobachtet. In diesem Bereich gab es damals 13 Opferkästen, in denen die Besucher ihr Geld einlegten. Und es war durchaus üblich, dem Priester die Spende unter Nennung des Verwendungszwecks direkt zu geben. Das wurde damals öffentlich. Die Priester riefen damals aus, wer was zu welchem Zweck gespendet hat. Also war es eher von Vorteil, einen höheren Betrag zu geben, wenn man positiv auffallen möchte. Stellt euch vor, Helmut würde die von euch gespendeten Beträge öffentlich in der Bekanntmachung nennen. X gibt 5 Euro für die Gemeindearbeit, Y gibt 50 Euro für die Ukraine und Z Der Z hat dieses Mal nur 1 Euro ins Opferkörbchen geworfen. Naja, uns käme das komisch vor, aber damals war es wohl übliche Praxis. Vermutlich hat den Betrag, den die arme Frau spendete, niemand beachtet. Oder sich vielleicht sogar darüber lustig gemacht. Doch Jesus hat sie gesehen. Die Aufmerksamkeit Jesu hat sie auf sich gezogen. Und damit komme ich zum ersten Teil der Überschrift über diesen Gottesdienst: Spenden als Gottesdienst. Wir spenden als Dankbarkeit Gott gegenüber, aber auch als ein Mittel, welches die Arbeit für Gott erst möglich macht. Es geht um das Investieren in das Reich Gottes. Im Reich Gottes ging es damals nicht ohne Geld und heute übrigens auch nicht. Wir dienen damit Gott, also ein Gottesdienst. Jeder Euro, der für die Miete gezahlt wird, der als Überschuss für eine Freizeit für Bedürftige ausgelegt wird, der als Fahrkostenübernahme dient oder zur Unterstützung der Missionare und Missionsgesellschaften dient, der Weihnachten im Schuhkarton unterstützt oder, musste vorher gespendet werden. Das ist unsere Verantwortung als Teil seiner Gemeinde. Gottes Gemeinde hat in der Regel kein Geldbrunnen, aus dem die Aktivitäten und Vermögensstände der Gemeinde finanziert werden. Nein, jeder Cent im Gemeindevermögen wurde gespendet oder vermacht. Dafür haben Menschen gearbeitet. Und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Geberinnen und Geber der Gaben. In Matthäus 6, Vers 24 ist nachzulesen, wie unsere Beziehung zu unserem Geld als Christ sein soll. Nicht dem Geld, sondern Gott gehört das Herz. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld gleichzeitig dienen, sagt Jesus. Wer das Geld als Gott verehrt, der kann nicht unserem Gott als Gott nachfolgen. Also wer das Geld als Gott verehrt, der kann nicht unserem Gott als Gott nachfolgen. Wer sein Leben nach Wohlstand ausrichtet und wer sein Leben danach ausrichtet, immer reicher und reicher zu werden, der kann kein Nachfolger Jesu Christi sein. Es geht eben nicht gleichzeitig. Ich gehöre Gott mit ganzem Herzen und gleichzeitig dreht sich mein Leben um die Vermehrung des Geldes. Und nicht, dass wir uns missverstehen. Es ist keine Sünde, viel Geld zu besitzen. Es geht hier darum, welche Beziehung ich zu meinen Besitztümern habe. Und wer feste Regeln oder zumindest eine Leitplanke benötigt, was man denn so spendet, der darf gerne auf den Propheten Malachi hören. Nachzulesen in Malachi 3, Vers 10. Bringt mir den Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht des Himmels Fenstern auftun werde und Segen herabschütten in Fülle. Wer also den zehnten Teil ins Reich Gottes investiert, also 10% für Gott, der bekommt sogar eine Gewinnausschüttung. Gott gibt sogar eine Gewinngarantie. Wir sollen geben und dann sogar Gott prüfen. Die Formulierung, des Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten in Fülle, klingt auch nicht wie ein kleines Dankeschön, sondern wie ein großartiger und spürbarer Zugewinn und Mehrwert. Prüfen wir uns einmal, ob wir nicht oft dem Versprechen einer Bank mehr vertrauen als unserem lebendigen Gott. Ist unser Gottvertrauen nicht vielleicht auch manchmal nur ein Lippenbekenntnis? Und dabei kommt es nicht darauf an, für die eigene Gemeinde als für den CVJM Hohe Erkenschwil zu spenden, sondern es kommt darauf an, für das Reich Gottes abzugeben. Auch wenn Geld in der eigenen Gemeinde eine Rolle spielt, auch Gemeindeleben als Teil von Gottes Reich braucht Geld, was aus den Spenden der Gemeindegliedern zusammengetragen wird. Aber hier laufen wir aktuell nicht in eine Notsituation, sodass der Eindruck entstehen könnte, ich möchte euch dazu animieren, das Geldsäckel zu füllen. Aber vielleicht erscheine ich heute auch ein wenig wie ein Finanzbeamter. Irgendwie sind diese in der Bevölkerung unbeliebt und obwohl sie eigentlich nur die Vorgaben und Vorschriften und Gesetze umsetzen, im Staat funktioniert das freiwillige Steuernzahlen leider nicht. Obwohl die Steuern zugunsten aller im Staat Lebenden eingesetzt werden, möchte niemand freiwillig zahlen. Anders in Gottes Reich. Und weil wir ja so ungern über Geld reden, so auch ich, belege ich die Thesen dieser Predigt gerne mit Aussagen aus der Bibel. Und so können wir im 2. Korintherbrief 9, Vers 7 nachlesen: Ein jeglicher nach seiner Willkür, nicht im Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also freiwillig und fröhlich geben, nicht unter Druck und Zwang, sondern freiwillig von Herzen. Und vorweg greift Paulus in seinem Brief den eben noch zitierten Malachi auf, der das Beispiel von Saat und Ernte nutzt. Nachzulesen in 2. Korinther 9, Vers 6. Ich meine aber das, wer da kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Wer also geizig, spärlich sät, wird wenig ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und vor allen Dingen kommt es darauf an, in allem Gott vertrauen. In Matthäus 6 ist die sogenannte Bergpredigt des Herrn Jesu aufgeschrieben. In Matthäus 6, Vers 25, 33 und fortfolgende geht Jesus in seiner Predigt noch einmal explizit auf den Umgang mit Besitztümer ein. Er stellt die Frage, ob nicht das Leben mehr wert ist als die Speise und der Leib mehr als die Klamotten, die ihr am Körper trägt. Wenn sich jemand gutes Essen leisten kann und am besten zu Anlässen nicht zweimal dasselbe trägt, na, die Personen werden geschätzt. Trotz hohem Einkommen minimalistisch zu leben, das wäre eine mega Herausforderung. Und hier fällt mir der Song der Gruppe Silbermond ein: Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst. Du nimmst den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Matthäus 3, Vers 33: Trachtet als erstes nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles weitere zufallen. Fragen: Ist Geben ein Teil deines Lebens? Gehört dein Herz Gott? Darf er auf deine Finanzen Einfluss nehmen? Mit welcher inneren Haltung gibst du? Der zweite Teil dieser Predigt ist überschrieben mit: Gott rechnet anders. Wer viel hat, soll auch viel geben. Aber was ist eigentlich der Maßstab für viel? Bist du reich oder bist du arm? Und vermutlich würden 90% der Deutschen von sich behaupten, nicht reich zu sein. Okay, uns ist schon bewusst, dass wir nicht arm sind, aber reich. Vermutlich wird ein Sozialhilfeempfänger in Deutschland deutlich mehr Geld zur Verfügung haben als die meisten Menschen in Indien oder Somalia. Im Vergleich zum Durchschnitt der Weltbevölkerung sind wir reich. Wir sind überdurchschnittlich verschenkt. Auch darüber sollten wir dankbar sein. Das gilt auch in Zeiten der Versorgungskrise durch den Krieg in der Ukraine. Auch diese Krise trifft die armen Länder deutlich härter als uns. Für uns bedeutet es, ein wenig von unserem Wohlstand wegzustreichen. Für andere Länder bedeutet es, dass das Überleben bedroht ist. Eine klare Botschaft an die Reichen hält uns 1. Timotheus 6 bereit, die Verse 17 bis 19. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein, in guten Werken freigebig sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen. Also hofft auf Gott, tut viel Gutes, gebt gerne und sammelt Schätze im Himmel. Jesus sitzt mit seinen Jüngern da im Tempel und sieht all die Leute, die ihr Geld da in den Opferkasten werfen. Es kommt viel zusammen und dann kommt diese arme Witwe und wahrscheinlich ist sie schon an der Kleidung und naja, auch am Geruch zu erkennen. Und sie? Sie wirft mal 2 Cent in die Kiste. Die erste Reaktion könnte sein, naja, diese 2 Cent hätte sie sparen können. Ihr tut es wahrscheinlich weh und in der großen Masse geht das Geld unter. Also was soll das? Für sie bedeutet es ein wahres Opfer und für die Allgemeinheit hat diese Gabe minimale bis gar keine Auswirkung. Also liegt auch der Gedanke nahe, der Frau das Geld zurückzugeben und ihr zu sagen, dass ihr Geld besser zusammenhalten soll. Und das wäre dann auch noch gut gemeint. Jesus scheint auch diese Gedanken bei den Jüngern zu spüren und sagt ihnen, was ihm wirklich wichtig ist, worauf es ankommt. Jesus sagt, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die eingelegt haben. Und das nicht nur im Verhältnis zum eigenen Besitz, also im Verhältnis zum Besitz dieser Frau, sondern auch im Sinne des Gottesdienstes. Und hier wird deutlich, worauf es beim Opfern ankommt. Es ist eine Frage der Haltung. Nur dann wird das Opfer zu einem Gottesdienst. Die einen geben zwar mehr und helfen damit der Gemeinde, verbessern die finanzielle Situation. Sie geben vermutlich aus dem Überfluss, was so übrig geblieben ist, was nach Abzug von Rücklagen für Urlaub, Auto und Luxus noch abgebbar ist. Kommt das denn wirklich von Herzen? Geben wir wirklich gerne? Nur dann, nur wenn wir wirklich von Herzen geben, wird die Gabe zum Gottesdienst. Gott segnet deine Haltung zur Gabe. Wenn du ungern gibst, kannst du es eigentlich sparen. Dann sind 100 Euro deutlich weniger als 2 Cent. Nochmal, wenn du ungern gibst, dann kannst du es dir sparen. Dann sind 100 Euro deutlich weniger als 2 Cent. Dem Tempel werden die 2 Cent nichts nutzen. Der Witwe ist es ein großer Segen. Diese arme Witwe wird in diesem Ereignis zu einem mutmachenden Beispiel für Großzügigkeit. Es geht eben um die Herzenshaltung. Es gilt auch die Zusage, Jesus sieht auch das Kleine und schätzt es wert. Also wenn du nichts mehr geben kannst, dann segnet der Herr die Kleinigkeit. Es ist ihm genauso viel wert wie die großen Gaben der Reichen. Anfrage an mich und dich. Gebe ich von dem, was übrig bleibt, oder gebe ich von Herzen aus Dankbarkeit an Gott gegenüber? Provokante Gewissensfrage? Oder betrachten wir die Gemeindefinanzen manchmal auch wie die Steuern an den Staat? Wenn ich schon zahlen muss, versuche ich davon möglichst viel zu profitieren. Dann versuche ich möglichst viel davon wieder abzubekommen, was ich gegeben habe. Ein schöner zweideutiger Satz, der hier ganz gut hereinpasst und sich auch gut einprägt, ist, bei Gott zählt nicht der Schein, sondern das Sein. Bei Gott zählt nicht der Schein, sondern das Sein. Und das Kapitel 13 aus dem 1. Korintherbrief unterstreicht noch einmal, selbst wenn du alles gibst, was du hast, und hast die Liebe nicht, dann ist alles für die Katz, nichts wert. Hier trifft der Vers 3 zu, und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeilen werde, wenn ich meinen Leib hingebe, auf das ich verbannt werde, aber nicht Liebe habe, so ist es nichts nütze. Prägt die Liebe zu Gott mein Herz? Prägt die Liebe zu Gott den Umgang mit meinen Nächsten? Prägt die Liebe zu Gott auch mein Geben, die Hingabe? Alles Fragen zum gerne Weiterdenken. Zu Anfang habe ich Menschen benannt, die mich beeindrucken. Menschen, die Großes für die Gesellschaft leisten, Menschen, die Großes für die Gemeinde und Jesus tun. Es gibt Menschen, die mir als Vorbild dienen. Sind diese Menschen eigentlich in Gottes Augen mehr wert als jene, die nicht mehr geben können? Und hier geht es nicht nur um Geld. Hier geht es um das Einsetzen aller Gaben, die wir bekommen haben. Wie schnell sind wir dabei und beurteilen Menschen, der oder die könnte doch eigentlich mehr einsetzen, könnte doch eigentlich mehr für die Gemeinde tun und sich mehr für die Gemeinde einsetzen, könnte sich noch mehr für die Schwachen einsetzen. Ist es nicht so, dass wir manchmal so denken? Und aus diesem Grund setze ich zum Schluss noch ein paar Warnhinweise. Hüten wir uns davor, andere zu be- und verurteilen. Wir wissen nicht, wie leistungsfähig meine Mitmenschen sind oder unsere Mitmenschen sind. Es kommt darauf an, was ich geben kann und gebe. Und vor allem, mit welcher Haltung ich es tue. Hüten wir uns davor, uns selbst zu gering zu schätzen. Wenn wir nicht mehr geben können, wenn unsere Kraft und Befähigung uns so gering erscheint. Wenn unser Einsatz von Herzen kommt, dann ist das unser persönlicher Gottesdienst und wird von Gott gesegnet. Auch ganz egal, was unsere Mitmenschen darüber denken. Was wir tun, soll aus Liebe zu unserem Herrn geschehen. Und das ist der wahre Gottesdienst. Das wird Gott segnen. Und danke, danke, dass du mitmachst. Danke, dass du dabei bist. Amen.